Wir haben es heute von beherzten Schwestern, deswegen auch die Musik. Was für beherzte Schwestern? Na, Nonnen eben. Ach, das ist langweilig. Also, den habt ihr noch nicht zugehört. Denn seid ihr neu hier. Ist nämlich gar nicht langweilig, das ist nämlich spannend. Das ist nämlich auch eine andere Art von Lebensform, die die Frauen hatten. Wir hatten es gerade von den Beginen. Die Dorothea Keuler, die dieses Buch geschrieben hat, hat gerade ein bisschen was über Beginen erzählt. Dorothea, gehen wir weiter im Verlauf der Geschichte.
Ja.
Raschel. Ja, das Buch ist nämlich noch nicht draußen. Das kommt erst im Oktober beim Silberburg Verlag raus. Deswegen müssen wir jetzt alles von Manuskripten vortragen. Also das war jetzt im 14. Jahrhundert, die Beginen, die wir gerade hatten, die Gertrud von Ortenberg. Was ist denn der nächste Abschnitt, den du uns vorstellen möchtest?
Ja, da mache ich einen großen Sprung zur Reformation. Die hat ja dazu geführt, dass in den protestantischen Gebieten die Klöster aufgelöst wurden. Die Reformatoren haben überhaupt nichts von Klöstern gehalten. Ich meine, Martin Luther war ja ein ehemaliger Mönch und hat eine ehemalige Nonne geheiratet, nur zum Beispiel. Und es war damals so, dann viele Klöster haben dann um ihren Bestand gekämpft, aber eben halt meistens vergeblich. So auch der Pforzheimer Dominikanerinnenkonvent, da 8 Jahre lang haben die Schwestern versucht, ihren Konvent zusammenzuhalten und haben den Schikanen und den Übergriffen der protestantischen Kirchenmänner getrotzt. Davon berichtet die Chronik einer Schwester namens Eva Magdalena Neiler. Ich lese einen Ausschnitt, den ich ein bisschen eingedampft habe. So ist aus der Kirche eine Scheuer geworden und aus dem Bethaus eine Mördergrube. Ein Tagebuch der Schikanen, die Reformationschronik der Eva Magdalena Neiler. Im Frühjahr 1556 wird den Dominikanerinnen von St. Maria Magdalena in Pforzheim ein Gewaltbrief der Obrigkeit verlesen. Ab sofort dürfen sie keine Messe mehr feiern und keine katholischen Geistlichen im Kloster empfangen. Auch sollen sie von nun an Deutsch singen und beten, nicht mehr in der alten Kirchensprache Latein, die die meisten Laien gar nicht verstehen. Die Messgeräte lässt der Vogt versiegeln, zweimal wöchentlich soll ein evangelischer Prediger kommen, um sie mit dem neuen Glauben vertraut zu machen. Die Schwestern bitten, man möge ihnen ihre Religion lassen, kniefällig, aber vergebens. Ein Prediger nach dem anderen probiert seine Kunst an den Schwestern aus, ohne Erfolg. Den Kirchenmännern, die schon andere Klöster abgewickelt haben, geht das gegen die Berufsehre. Der Ton wird härter, Beschimpfungen werden laut und Drohungen. Man müsse sie ausbrennen wie schädliche Raupennester, einsperren, zu ihren Verwandten heimschicken, sie ohne einen Heller aus dem Land jagen oder aushungern. Ein Dr. Ruprecht, der dem Konvent mehrere Jahre als Prediger erhalten bleibt und sehr gefürchtet ist, beschimpft die Nonnen als so verstockt und halsstarrig, dass sie sich mutwillig in die ewige Verdammnis begeben. Er werde, prophezeit er ihnen, dereinst am jüngsten Tag mit zu Gericht über sie sitzen. Ich fürchte aber, er wird bei denen sitzen, die Feurio schreien werden, lautet Schwester Eva Magdalenas sarkastischer Kommentar. Die ersten Jahre sind schlimm genug, aber noch sind die Bedränger nicht allgegenwärtig und die Schwestern haben gute Freunde. Besonders der alte Klosteramtmann sorgt dafür, dass sie nie lange ohne priesterlichen Beistand ausharren müssen. Unter hohem Risiko schmuggelt er Geistliche als Bauern getarnt ins Kloster. Auch Briefe mit den Ordensoberen werden heimlich gewechselt. Als Bote fungieren der Arzt und der Bader. Dieser trägt einmal 5 Briefe bei sich, als man ihn durchsucht. Da waren er und wir in tödlich großen Ängsten, denn wenn man sie bei ihm gefunden hätte, so hätte man ihm das Leben genommen und uns ohne Heller und Pfennig aus dem Land gejagt. Aber Gott tat ihnen die Augen verblenden, dass sie diese Briefe nicht bei ihm gefunden haben. Am Morgen des 11. Juli 1561 erscheint der Kanzler mit den fürstlichen Räten. Sie inventarisieren alles, was sich im Chor befindet, und öffnen den Tabernakel, den Schrein des Allerheiligsten. Am Nachmittag kommen Zimmerleute mit Äxten und Sägen, nehmen die heiligen Bilder ab, brechen Statuen heraus, entfernen das Sakramentshäuschen, zerschlagen den Altar, brechen das Gitter ab, das den Chor von der übrigen Kirche trennt. Dieser Kahlschlag war ein so kläglicher Anblick, dass wir allesamt von ganzem Herzen geweint haben. So ein kläglicher Anblick ist das gewesen. Am 28. August 1562 werden die Schwestern vom Kornspeicher aus Zeuge, wie ihr Beichtvater in Ketten über den Marktplatz geführt wird, wie ein Verbrecher. Das Te Deum singend wird er aufs Schloss zum Verhör gebracht. Zwar lässt man ihn wieder frei, aber die Älteren unter den Schwestern erholen sich nie wieder von diesem Schock. Von nun an leben sie in ständiger Angst, dass es auch ihnen so ergehen könnte. So zieht sich der ungleiche Kampf über mehrere Jahre hin. Man hat ihnen die Ausübung ihrer Religion verboten, hat alles, was ihnen heilig ist, in Abrede gestellt, ihren Lebensraum zerstört, ihnen die materielle Lebensgrundlage entzogen. Jetzt rücken die Männer den Nonnen körperlich zu Leibe, verfolgen sie mit obszönen Reden, fordern sie auf, nachts ihre Kutten auszuziehen, um junge Heilige mit ihnen zu machen. Sie lauern ihnen auf, gehen ihnen bis in ihre Zellen nach. Einige Male schleichen sich nachts verwegene Mannspersonen ins Kloster. Die Schwestern fühlen sich keinen Augenblick mehr sicher. Sie haben immerfort gelauert, ob ihnen keine allein begegnen möchte. Das haben wir gemerkt und wir sind ohne Unterlass miteinander gegangen. Das hat sie gar übel verdrossen. Und rückblickend heißt es, die uns sollten beschützen und beschirmen, die haben uns am meisten gequält und tribuliert. Der Kanzler etwa sei in die Zellen gelaufen, von einer zur anderen, als wäre er nicht bei Sinnen. Er hat ein so unzüchtiges Wesen und Gebaren gehabt, mit Küssen und Lecken, besonders mit den jungen Schwestern. Es gab keine Zelle, wo er nicht gewusst hatte, wo eine jede liegt.
Ja, ich habe jetzt mal runtergezogen. Die Zeit wird knapp. Wir haben noch nicht einmal die Hälfte des Buchs, aber ich war halt so neugierig und jetzt bin ich ziemlich schockiert. Ich dachte, das ist ja mal wieder typisch, gell? Da haben die Typen haben eine Möglichkeit, über Frauen herzufallen und was ist, sie nutzen sie aus. Und es geht bis so weit, dass sie mit sexualisierter Gewalt übergriffig werden.
Ja, das war dann ganz zum Schluss, also da waren sie schon sehr verzweifelt, weil sie, da stand also zur Debatte, dass der Konvent das Kloster verlassen kann und dann ins Württembergische, in ein anderes Kloster zieht. Da gab es in Kirchberg bei Sulz gab es ein Kloster, das war schon sehr am absteigenden Ast und sehr heruntergekommen finanziell und auch spirituell. Und da gingen dann die Pforzheimer Nonnen hin und waren da bei den Schwestern, die dort waren, sehr unwillkommen, weil sie ja irgendwie in strenger Observanz, also strenger Beachtung der Klosterregeln lebten. Und die Frauen in Kirchberg, die hatten es schon ein bisschen gemütlicher, die haben die Klausur verlassen, die konnten reisen, die konnten Feste besuchen, ihre Verwandten besuchen. Und die wollten natürlich ihren Lebensstil, den sie kannten und pflegten, auch nicht so ohne weiteres aufgeben. Und die haben dann das Kloster Kirchberg verlassen und die Pforzheimer Nonnen haben das dann übernommen und haben geklagt, sie haben in Pforzheim ein so gut funktionierendes, schönes, auch gut ausgestattetes Kloster verlassen, gegen eine kleine Abfindung und haben dann ein sehr armes Kloster vorgefunden, das sie dann eben wieder auf die Beine gebracht haben.
Und die Frauen, die vorher dort lebten, wo sind die denn hingegangen?
Die sind dann zu ihren Verwandten wahrscheinlich, also die sind dann gewissermaßen ins weltliche Leben zurückgegangen.
Okay.
Eine davon ist geblieben, die wurde dann später auch Priorin. Das muss eine relativ junge Frau gewesen sein.
Die dann sich angezogen gefühlt hat von dieser strengeren Auffassung des geistlichen Lebens.
Das war oft so, also dass diese strengere Auffassung des geistlichen Lebens gerade die Jungen angesprochen hat und die Gebildeteren.
Das ist, glaube ich, auch heute so, dass junge Menschen auch Herausforderungen suchen und gerade diese strenge Askese und dieses sich ganz arg auf was ausrichten ist, was das junge Menschen auch sehr faszinieren kann. Ja, das heißt, diese Nonnen haben es geschafft, sich zu wehren. Also es ist ein harter Kampf und sie haben zwar ihren ihren angestammten Konvent verloren, aber sie haben einen neuen Lebensraum gefunden. Aber es gab sicher auch viele, die diesen Kampf nicht durchgestanden haben.
Das mag wohl sein, über die weiß ich jetzt relativ wenig. Mhm. Es gab aber auch Klosterfrauen, die, für denen war es recht willkommen, das Kloster zu verlassen und zu heiraten.
Sollen wir da nochmal was bringen, so zum Abschluss? Wir haben leider gar nicht mehr so viel Zeit.
Nee, darüber habe ich jetzt relativ wenig gearbeitet, weil ich habe mich wirklich auf die Klosterfrauen konzentriert. Aber ich meine, die haben sich auf ihre Art immer zu wehren gewusst. Also die haben zum Beispiel Belagerungen im Dreißigjährigen Krieg, also mit einer erstaunlichen Tapferkeit haben sie der Stand gehalten.